ARD.
Das ist eine ganz klare strategische Entscheidung auch gewesen, dass man das so machen möchte, dass man eben diesen Supercomputer hat, der sehr viel Energie verbraucht natürlich, aber der dann zumindest eben grüne Energie verbraucht.
Das sagt Paul Konsbruck. Er betreibt das Gebäude in Luxemburg, in dem ein Supercomputer steht. Künstliche Intelligenz ist ein echter Stromfresser. Aber das Beispiel aus Luxemburg zeigt, wenn man die richtige Technik einsetzt, dann kann man auch Energie sparen beim Einsatz von KI. Wie genau das abläuft, darüber spreche ich gleich mit Christian Feld. Er ist Korrespondent in Brüssel und hat sich das nämlich ganz genau angeschaut. Künstliche Intelligenz wirkt sich auch zunehmend auf unser Leben aus. Sie bietet aber auch Chancen, birgt aber eben auch Risiken, insbesondere für unsere Sicherheit, Demokratie, für die Unternehmen, aber auch Arbeitsplätze. Darum geht's in dieser Folge. Und was kann künstliche Intelligenz auch für die Wirtschaft bedeuten? Darüber spreche ich mit Larissa Holski. Sie leitet das Team für künstliche Intelligenz bei der Wirtschaftszeitung, dem Handelsblatt. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Mein Kollege Christian Feld hat sich diesen Supercomputer angeschaut. Und der soll eben helfen, Medikamente schneller und günstiger zu entwickeln. Aber dafür braucht es auch jede Menge Computerleistung. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Feld im ARD-Studio Brüssel. Hallo Christian.
Hallo Janina.
Sag mal, KI ist ein großes Thema und du hattest auch die Gelegenheit, einen Supercomputer zu sehen. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Geht man da in so einen dunklen Raum und dann ist da so ein Riesenrechner und es summt und viele Lichter blinken? So ist es irgendwie in meinem Kopf.
Ja, ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben schon wirklich viele Computer gesehen, aber noch keinen Supercomputer. Und bevor man dann in diesen dunklen Raum reinkommt, muss man erstmal hinfahren. Das ist so eine 30 Kilometer Autofahrt von der Innenstadt von Luxemburg gewesen. Man kommt dann erstmal in so einem Industriegebiet an und schaut auf eine doch, wie ich fand, unspektakuläre Halle. Aber wenn man dann so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man doch sehr viele Kameras, auch so Bewegungsmelder. Das ist schon gut bewacht. Da muss man noch durch diverse Sicherheitsschleusen und dann kommt man in eine größere Halle, in einen größeren Raum. In der Tat, das finde ich, haben sie ganz interessant gemacht. Da ist dann so ein bisschen runtergedimmt und so blaues Licht. Und in der Tat, es summt und surrt doch ziemlich, so dass man sich mit Leuten, mit denen man sich da unterhalten will, doch ein bisschen halbwegs anbrüllen muss. Und noch eine Besonderheit, wenn man in diesen Raum rein will, wer auch immer da rein will, muss Valentin Plugaro an seiner Seite haben. Der ist der Entwickler dieses Supercomputers und ohne den kommt man nicht in den Raum rein.
Also ist das schon so, dass da riesiger Platz für gebraucht wird? Der kann jetzt nicht einfach in der Bürokammer stehen, sage ich jetzt mal.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was für ein großzügiges Büro du hast. Aber dieser Supercomputer, der übrigens Meluxina heißt und das basiert auf einer Sagengestalt aus dem Mittelalter, wie ich gelernt habe, die heißt Melusina. Und dieser Meluxina-Computer, also der eigentliche Computer, ist in einem Metallschrank, auch auf den ersten Blick nicht so ganz spektakulär. Ich würde jetzt mal so schätzen, 30 Meter lang dieser Schrank und dahinter sind so Klappen und dahinter ist dann die eigentliche Rechenpower. Also für Spezialisten und ich glaube, da können jetzt die wenigsten was mit anfangen. Ich sag's trotzdem mal einmal, dieser Rechner kann 18 Petaflops leisten. So, was heißt das? Das sind 18 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Und der Valentin hat mir gesagt, das ist so in etwa die Leistung von 40.000 PCs, die man so von zu Hause kennt, aber gleichzeitig. Und vielleicht noch ein Detail, da ist noch so eine kleine abgetrennte Kabine. Wenn man da reingeht, ist es sehr, sehr angenehm kühl. Geht man dann aber drumherum und geht ans hintere Ende, wo die Abluft quasi von dieser Kabine rauskommt, dann merkt man, wow, das wird doch ganz schön heiß, bisschen wie in der Sauna. Da merkt man so ein bisschen, hier ist auch viel Energie im Spiel.
Christian, wir sprechen gleich weiter, aber erstmal möchte ich wissen, welche Chancen bietet KI auch für die Wirtschaft, um wettbewerbsfähig zu sein? Und darüber spreche ich mit Larissa Holski. Sie leitet das Team für künstliche Intelligenz beim Handelsblatt. Und dieses Team wurde 2023 als strategisches Projekt neben den großen anderen Ressorts, Politik, Unternehmen und Finanzen geschaffen, um eben auch die großen technologischen Transformationen, die es in der KI-Entwicklung gibt, mitzubekommen und mitzubekommen. Begleiten. Hallo Frau Holski.
Hallo Frau Werner.
Also die USA und China sind auf jeden Fall führend, was KI angeht, also künstliche Intelligenz. Und wie ist da Europa aufgestellt? Was muss man hier noch aufholen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Mein erster Rat wäre immer, wer sich auf das Aufholen konzentriert, der wird ja nie eine Führungsposition erreichen. Also deswegen ist es vielleicht durchaus ratsam, auch mal zu schauen, in welchen Bereichen das Rennen denn noch ganz offen ist und wie es da um die Stärken Europas bestellt ist. Aber was wir schnell vergessen, ist ja, dass wir, wenn wir über das KI-Rennen sprechen, gerade vor allem einen Teilbereich der künstlichen Intelligenz im Kopf haben. Also bei dem Hype, den der Chatbot ChatGPT erzeugt hat, da geht es ja um große Sprachmodelle, um generative KI und bisher vor allem um die Erzeugung von Text und Bildern. Und da haben Sie ganz recht, sind die USA und China weit voraus. Die investieren unheimlich viel, um sehr, sehr leistungsstarke Systeme zu entwickeln, die jede erdenkliche Wissensaufgabe lösen können sollen. Und zwar ja auf dem Niveau eines Nobelpreisträgers. So gewaltig das klingt, ein deutscher Gründer hat mal sehr passend zu mir gesagt, Sie brauchen ja an der Supermarktkasse keinen Nobelpreisträger. Das soll heißen, diese neue Technologie tief in Unternehmensanwendungen zu integrieren. Also Systeme, die nur genau das perfekt können, was Sie von ihnen wollen, da können Europas Unternehmen noch weit vorn mit dabei sein und ja, ganz, ganz spezifische KI-Anwendungen bauen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man sollte sich nicht auf das Rennen konzentrieren, sondern schon gucken, wo ist denn KI in Europa? Was gibt es da denn schon für führende Sachen?
Ja, also der letzte Bereich, den ich gerade angesprochen habe, da könnte Europa große Chancen haben. Also wenn es gar nicht nur um generative KI geht, sondern auch um klassische KI-Systeme und die Frage, wie bringen wir denn unsere etablierten Industrieunternehmen damit nach vorne? Wie binden wir das in die Produktion ein? Wie schaffen wir es, dass wir KI-basierte Qualitätskontrolle machen können? Dass keine kaputten Produkte mehr irgendwo oder Bestandteile von Produkten übers Laufband laufen und dann später ganze große Systeme kaputt gehen. Bei der prädiktiven, also der vorausschauenden Wartung von Geräten und Systemen und so weiter kann Europa vorne mit dabei sein. Sicherlich auch bei der Robotik, wo Deutschland lange stark und führend ist. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Und im Februar gab es jetzt auch einen internationalen KI-Gipfel, der war in Paris. Emmanuel Macron hat den ausgerichtet. Mhm. Ist das ein wichtiges Signal gewesen und ist das jetzt so der große Wurf oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also für mich hatte der KI-Gipfel von Macron vor allem eine psychologische Wirkung, eine hilfreiche Wirkung für Europa. Kurze Zeit vorher, da können wir uns kurz zurückerinnern, hatten ja Sam Altman, der Gründer oder Mitgründer und Chef von OpenAI, dem ChatGPT-Entwickler, und der US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die USA ein Projekt Stargate starten wollen. Also für eine halbe Billion Dollar, für 500 Milliarden Dollar wollten die ein großes Rechenzentrum bauen oder haben sie angekündigt, das zu tun. Und das hat hier ganz viele geschockt und ja, so eine Stimmung erzeugt, dass die Leute gesagt haben, da können wir gar nicht mehr mithalten. Dieser Zug ist längst abgefahren. Europa ist quasi verloren. Was dabei so ein bisschen unterging, ist, dass dieses Geld noch gar nicht da ist und ob es am Ende zusammenkommt, das ist auch nicht klar. Und am Ende profitiert auch nur ein einziges Unternehmen von diesem gewaltigen Rechenzentrum, das ist nämlich OpenAI. Und man muss dazu sagen, dass die USA und ihre Unternehmer einfach viel, viel besser darin sind, Marketing in der eigenen Sache zu machen und die Welt glauben zu lassen, dass sie ohnehin schon unerreichbar voraus sind. Und genau da hat der französische Präsident Emmanuel Macron es eben geschafft, mal ein Gegennarrativ aufzubauen und wieder eine Stimmung zu erzeugen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa das Gefühl haben, sie können da noch mithalten. Und wir wollen das auch, wir haben das auch tatsächlich vor. Und ja, was da in Frankreich gerade für junge Unternehmen entstehen, für Startups mit dem OpenAI-Wettbewerber Mistral, aber auch mit weniger bekannten Firmen wie Poolside, die KI-generierten Code herstellen, mit Asch, das ist eine KI-Firma für agentische Systeme, die also autonom Aufgaben erfüllen, oder auch mit dem französischen Teil der Entwicklungsplattform Hugging Face. Das ist auf jeden Fall ermutigend und zeigt auch ja, anderen Gründern in Europa, es geht von hier aus eben auch.
Und sich auch ein bisschen besser verkaufen, habe ich jetzt ja gerade auch gelernt. Also auch seine Errungenschaften sozusagen auch ein bisschen besser darstellen.
Absolut. Ich stelle das immer wieder fest, auch bei unseren Leserinnen und Lesern, wenn wir über Startups aus Deutschland berichten, dann kommt immer so Kritik nahe, wir können das sowieso nicht und das ist aber großspurig und das wollen wir erst mal sehen. Und von vornherein werden da große Zweifel geäußert. Wenn Unternehmen in den USA sagen, sie wollen auf den Mars fliegen, dann fragen sich die Leute im Zweifel,
wann geht's los?
Naja, genau, wann geht's los? Und ja, also das ist sicherlich ein Teil sozusagen, liegt da bei den Unternehmen und Unternehmern, die durchaus ja, vielleicht auch mal selbstbewusster auftreten können und sagen können, wir schaffen das. Und auf der anderen Seite aber auch an der Öffentlichkeit, die sich hinterfragen muss, ob sie den gleichen Maßstab an US-Unternehmen wie an europäische Unternehmen richtet.
Europa muss sich jetzt ja auch für die Verteidigung neu aufstellen. Und welche Rolle spielt da denn KI auch für uns? Welche Rolle hat das darin?
Das ist auch eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Also einerseits haben natürlich die Kriegsjahre jetzt in der Ukraine gezeigt, dass Kriege auch heute noch nicht allein als Cyberkrieg im Internet ausgefochten werden, sondern eben leider mit Panzern und Raketen und mit Schützengräben. Aber wenn es jetzt in Zukunft darum gehen muss, mit viel zu wenig Personal und veralteten Waffensystemen eine sehr, sehr lange NATO-Ostflanke zu schützen, dann gehe ich davon aus, dass das nur mit neuer Software, mit KI-Analysen geht, also mit einer intelligenten Analyse dessen, was der potenzielle Gegner macht und wie die Systeme am besten einzusetzen sind. Und Teil 2 der Antwort ist aber natürlich, dass in der Verteidigung immer wieder der Fehler, kann man fast sagen, gemacht wird, dass man sich aus den Erfahrungen des aktuellen Krieges für den nächsten vorbereitet. Und das kann natürlich auch ein gefährlicher Fehlschluss sein. Also auch in der Verteidigung müssen die Inspekteure bei der Bundeswehr, die ja auf Jahrzehnte vorausplanen müssen, welche Waffensysteme ihre Leute brauchen, um in den Kampf zu ziehen, um das Land verteidigen zu können, sich überlegen, wie kann diese Technologie die Kriegsführung vollkommen verändern? Also wir sehen ja auch jetzt schon in der Ukraine die vielen Drohnen, die da eingebunden sind. Das hat ganz, ganz viele Ableitungen dafür, wie strategisch und taktisch der Krieg geführt werden muss, wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass diese Waffensysteme immer autonomer werden. Und da müssen wir natürlich auch darauf vorbereitet sein.
Und im Gesundheitsbereich wird der KI auch schon sehr viel eingesetzt. Welche Chancen hat das auch?
Ja, das stimmt. Also im Gesundheitsbereich kommen vor allem klassische KI-Systeme bislang zum Einsatz. Und zwar vor allem bei bildgebenden Verfahren. Also das ist sowas wie die Röntgenbilder, MRT und CT-Aufnahmen, wo es darum geht, hat der Patient einen gutartigen oder einen bösartigen Tumor, muss ein Knochenbruch operiert werden. Und da unterstützt KI die Ärzte, indem es sozusagen ein Votum abgibt und sagt, genau, ist gutartig, ist bösartig oder auch bei Knochenbrüchen, wie ist damit jetzt umzugehen? Und das hilft natürlich gerade in kleineren Krankenhäusern jetzt, wo es nicht mehr so ist, dass rund um die Uhr da ein ganzes Team von Experten ist, das sich gegenseitig beraten kann. Und genau, da sehen wir schon heute, dass es ganz, ganz große Chancen bietet. Und dann wurde ja im vergangenen Jahr der Chemie-Nobelpreis an ein Team von Google-Forschern verliehen, die einen Weg gefunden haben, mit neuartigen KI-Modellen vorherzusagen, also bestimmte Proteinstrukturen vorherzusagen. Und das könnte zum Beispiel eine große Rolle dabei spielen, Antibiotikaresistenzen zu erkennen und ganz neue Medikamente zu entwickeln. Und das ist eine Riesenwette. Also es gibt Unternehmer, die sagen, wir werden bald KI-Systeme sehen, die innerhalb von 10 Jahren die Forschung machen können, die vorher in einem Jahrhundert möglich war. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger, aber die Vorstellung, dass sowas gehen könnte, ist natürlich enorm faszinierend und vielversprechend.
Genau, jetzt haben wir gerade schon gehört, welche guten Seiten es auch von KI gibt und wie sie auch genutzt wird. Aber es gibt ja bestimmt auch Risiken. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel nur auf ChatGPT verlässt und da eine Frage reinstellt und die Antwort dann als bare Münze nimmt, ist es ja schwierig, oder? Da gibt es ja noch Risiken.
Das stimmt, die gibt es auf jeden Fall. Wobei ich immer sagen würde, das größere Risiko ist wahrscheinlich, KI nicht zu nutzen und diesen Zug an sich vorbeifahren zu lassen. Also ich würde jeden ermutigen, es wirklich auszuprobieren und zu lernen und zu verstehen, wofür kann ich die Technologie eben einsetzen und wozu nicht. Für mich als Journalistin gilt zum Beispiel, ich nutze KI nicht für Wissensabfragen, die ich selbst nicht kontrollieren kann. Also ChatGPT ist keine Quelle. Das ist wie in den Anfängen von Wikipedia, als ich in der Schule war. Da war das auf jeden Fall so, dass alle gesagt haben, ah ja, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, das Wissen, das da zusammengetragen wird, das kommt von irgendwelchen Leuten, die kennen wir nicht und das können wir nicht einschätzen. Heute kann man unter den Artikeln ja sehen, wie viele Menschen den Bericht schon kontrolliert haben und Wikipedia ist in vielen Fällen eine sehr, sehr gute Quelle. Aber bei ChatGPT wissen wir, das halluziniert. Das heißt, es erfindet manchmal Sachen und wenn man dann zum Beispiel sich irgendwie diese Info merkt und nicht mehr genau weiß, woher das kommt und denkt, das stimmt schon, halte ich das natürlich für gefährlich. Aber was wunderbar funktioniert, ist zum Beispiel, wenn ich sagen wir mal, Gründerinnen und Gründer suche, die aus Deutschland kommen und in den USA eine Firma gegründet haben. Ich sage, nenn mir eine Liste davon. Und dann habe ich eine Liste und kann die nochmal googeln. Das ist viel erfolgreicher, als wenn ich direkt bei Google eingebe, nenne mir eine Liste dieser Unternehmer, weil wenn es diese Liste noch nicht gibt, dann werde ich die auch nicht finden.
Ja, da muss man sich die noch selber so zusammensuchen. Wenn man jetzt den Papst zum Beispiel in New York mit irgendwie einem weißen, schicken Mantel sieht, dann wissen wir, das ist ein Deepfake gewesen. Mhm. Und KI kann natürlich auch diese Deepfake-Videos erstellen oder eben auch Fotos. Welche Risiken gibt es denn da auch für die Demokratie?
Ja, also ich denke, die Demokratie ist in Gefahr durch die Digitalisierung generell, aber gar nicht nur durch diese Deepfakes, sondern auch, weil wir uns viel zu lange nicht klar gemacht haben oder andersrum gesagt, weil wir diese digitalen Plattformen, die sozialen Netzwerke viel zu lange als etwas Neutrales betrachtet haben und zu wenig darüber gesprochen haben, wie sie eben die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer steuern können und ein Abbild der Wirklichkeit erzeugen, das eben keins ist. Und es ist ja schon verrückt, wenn man sich das klar macht. Also viele Leute machen sich Gedanken, ob deutsche Zeitungen morgens einen Anruf vom Kanzleramt bekommen und ihnen jede Nachricht quasi aus Berlin vordiktiert wird. Also nein, das passiert nicht. Und stellen Sie sich mal vor, wie mühsam das auch wäre, jeden einzelnen Zeitungsbeitrag zu kontrollieren. Viel effektiver sind doch so Plattformen wie im Fall von Twitter, also das heutige X von Elon Musk, wo ein unglaublich mächtiger Mann einfach technologiebasiert entscheiden kann, welche Art von Nachrichten milliardenfach an die Nutzer ausgespielt werden und welche eben kaum Reichweite erhalten. Und das wird natürlich mit KI immer raffinierter. Und ja, Deepfakes brauchen wir für Fake News ja eigentlich gar nicht. Also die kennen wir jetzt schon lange und bislang sehen wir auch einfach Geschichten falsch weiter zu erzählen und denen so ein bestimmtes Narrativ zu verpassen, das funktioniert viel besser. Insofern sehe ich diese Deepfakes fast noch als Chance, weil sie uns klar machen, dass wir uns dran gewöhnen müssen, das, was wir sehen, das ist nicht unbedingt wahr und wir müssen alles hinterfragen. Also viele Sachen sind heute noch so leicht zu erkennen, dass ich fast denke, es ist eine gute Schulung, wie man mit digitalen Medien umgeht.
Und wenn man jetzt nochmal an Karrieremöglichkeiten denkt, auch vielleicht so in der Wirtschaft, was hat da KI zu bieten? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, es gibt viele Karrieremöglichkeiten mit KI und wenig Karrieremöglichkeiten ohne KI. Also als Führungskraft muss ich natürlich heute verstehen, wie KI mein Geschäft verändert, wie ich mit KI Prozesse automatisieren kann, welche Hürden es dabei gibt, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter KI einsetzen. Als Arbeitnehmer, als Experte in einem bestimmten Fach bietet mir künstliche Intelligenz ja auch die Möglichkeit, viele Dinge einfach schneller und effizienter zu machen. Ich gebe ein Beispiel, man kann mit KI ja schon ganz tolle Bilder generieren, aber es braucht sehr, sehr viel Wissen und Know-how, um ein ganz bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Also, dass dann eine gewünschte Perspektive hat, eine bestimmte Farbgebung, einen bestimmten Stil. Und bei uns in der Redaktion zum Beispiel kann das niemand so gut wie der Art Director. Und da sieht man eben, KI ist wie ein zusätzliches Werkzeug, seinen Job noch viel besser zu machen. Und dann gibt es natürlich noch enormes Potenzial für all die Menschen, die wirklich KI selbst bauen und entwickeln wollen. Also wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer gibt, deren Kinder sagen, sie wollen später mal autonome Roboter oder selbstfahrende Autos bauen oder KIs überwachen, die Krebsmedikamente finden, ich würde das als Elternteil auf jeden Fall unterstützen.
Danke, Frau Holzki, dass Sie mit mir gesprochen haben. Nochmal über die Risiken und Chancen, die es bei künstlicher Intelligenz gibt. Danke.
Ja, sehr gerne.
So, und jetzt bin ich wieder mit Christian in Brüssel verbunden. Dieser Supercomputer soll helfen, Medikamente schneller und günstiger zu entwickeln. Auch da musst du mich nochmal mitnehmen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist natürlich nur eine Anwendung, weil ich glaube, mit einer so einer Anwendung kann man diesen Computer nicht auslasten. Aber ich bin dann auch noch in Luxemburg bei einem Startup vorbeigegangen, die heißen Helical. Und jetzt muss ich wirklich zugeben, die haben mir versucht zu erklären, was sie da genau machen, nämlich wie sie Pharmaunternehmen unterstützen wollen, damit die Medikamente schneller und günstiger entwickeln können. Ich muss aber zugeben, ich habe an irgendeinem Punkt gesagt, Leute,
da steigst du aus.
Ich glaube, es wird nichts bringen, wenn ihr versucht, mir zu erklären, wie ihr das da ganz genau macht mit dem Computer. Wir können mal vom Ende her denken. Also, was wollen die erreichen? Was wollen die ermöglichen? Und das erklärt uns Rick Schneider, der ist quasi der CEO von Helical.
You have hundreds of things you can run on your computer, test it without going into wet lab experiments that can be extremely expensive, that often have to be tested on animals.
Ja, das klingt erstmal nicht so schlecht. Ne? Das klingt nach einer vernünftigen Anwendung. Aber, und ich habe Sie ja besucht, weil Sie auch mit diesem Supercomputer Meluxina arbeiten. Das haben Sie mir dann auch erzählt. Also das, was wir hier machen, braucht so viel Rechenleistung, das kannst du jetzt auch nicht mal eben kurz mit deinem Laptop machen oder mit deinem PC, selbst wenn der noch so schnell arbeitet. Und deshalb sind sie halt Benutzer von diesem Meluxina Supercomputer.
Und dieser Supercomputer braucht natürlich ja auch viel Rechenleistung und damit ja auch viel Strom, oder?
Total. Um vielleicht mal so einen Vergleich zu bringen. Der Stromverbrauch von Meluxina alleine ist so in etwa, je nachdem, was für einen Haushalt man jetzt dagegen rechnet, ist ungefähr 1500 Privathaushalte gleichzeitig. Das ist der Stromverbrauch, den dieser Supercomputer braucht. Und dann muss man noch für Kühlung sorgen. Und dieses Energieproblem, also zumindest bei diesem Supercomputer, ist das von den Betreibern eine ganz bewusste Entscheidung. Wir wollen das so grün wie möglich machen. Und dazu habe ich auch nochmal Valentin Plugaro, den Konstrukteur von Meluxina, gefragt.
So we're very close to the absolute best that you can do in energy efficiency due to the innovative cooling concept applied at facility level and then of course within the design of this machine.
Ja, um dir vielleicht noch so ein paar Aspekte zu nennen, warum die denn sagen, wir sind ein grüner Computer. Und übrigens, das behaupten sie nicht nur von sich selbst. Es gibt, man lernt ja bei solchen Recherchen wirklich interessante Dinge, es gibt eine Weltrangliste der grünsten Supercomputer. Und ganz am Anfang, als Meluxina gebaut wurde, da waren die sogar auf Platz 1 auf dieser Weltrangliste. Mittlerweile gibt es da Rechner, die da sogar noch ein bisschen effizienter sind. Aber auf dieser Rangliste wollen sie immer möglichst weit oben stehen und das machen sie dadurch, dass sie nur grünen Strom einkaufen, auch nicht Strom aus Atomkraft, bewusste Entscheidung. Dann ganz interessant, du brauchst ja auch Kälte, um diese ganze Veranstaltung da runter zu kühlen. Da ist nebenan ein Biomassekraftwerk, da kommt Altholz aus Luxemburg an und als Abfallprodukt von diesem Kraftwerk kann man Kälte generieren. Und dann geht dann quasi durch ein Rohr unter der Straße, weil das ist auf der anderen Straßenseite, geht quasi diese Kälte rüber zu dem Supercomputer und man kann den damit kühlen. Und jetzt noch ein kleines, und dann höre ich auch mit meinem Werbeblock für diese Energienutzung auch auf. Wenn dieser Supercomputer arbeitet, entsteht dabei auch wieder Wärme und die nutzen die, um ihr eigenes Gebäude zu heizen.
Also das wirkt ja alles wirklich sehr, sehr vorbildlich und dass man viel probiert, grüne Energie zu nutzen. Ist das denn in anderen Ländern auch so oder ist das was sehr Europäisches?
Ja, ich glaube, das ist schon ein überwiegend europäischer Gedanke, da sehr, sehr drauf zu achten. In anderen Ländern sieht das mal gänzlich anders aus. Gut, das überrascht jetzt vielleicht nicht, wenn ich jetzt mit den USA um die Ecke komme. Die sagen, oh, wir haben doch Fracking-Gas und ich war neulich in so einer kleinen Runde, da ging es auch um künstliche Intelligenz und da haben die gesagt, ach, wisst ihr was, wir kaufen einfach so viel Rechenpower und wie möglich und wir werden dann schon genug Energie erzeugen. Also da wird dann halt Fracking-Gas genutzt, um das zu machen. Dann war interessant, gab es ja kürzlich einen großen KI-Gipfel von Emmanuel Macron in Paris. Und da hat er gesagt, im Vergleich zu den USA, wo es ja immer heißt Drill Baby Drill, also nach dem Fracking-Gas, bei uns heißt es Plug Baby Plug, also einfach den Stecker rein. Und dann bezieht er sich natürlich auf den Atomstrom aus Frankreich und nimmt das so ein bisschen als Lockmittel, warum man seine KI-Entwicklung möglichst in Frankreich machen sollte. Es gibt auch Ideen von auch US-Firmen, die sagen, dann bauen wir doch kleine Atomreaktoren und bauen die neben unserem Rechenzentrum. Ja, und dann, das sagen auch die Leute in Luxemburg, ja, dann hören sie halt so Geschichten, dass manche sagen, ja, dann bauen wir sowas einfach in die Wüste. Da müssen wir es zwar von 60 Grad irgendwie runterkühlen, aber ist ja egal, wir haben ja genug Öl, dass wir da dafür verbrennen können. Also da sind die Herangehensweisen schon sehr, sehr unterschiedlich. Luxemburg hat da einen anderen Weg gewählt und das hat mir Paul Konzbruck erklärt. Das ist der Chef von der Firma, die dieses Rechenzentrum mit Meluxina betreibt.
Das ist eine ganz klare strategische Entscheidung auch gewesen, dass man das machen möchte, dass man eben diesen Supercomputer hat, der sehr viel Energie verbraucht natürlich, aber der dann zumindest eben grüne Energie verbraucht. Und das ist nicht nur diese Kälte, die wir hier im Hintergrund sehen mit diesem Verfahren, sondern wir kaufen auch einzig grünen Strom ein. Das heißt, das ist einziger Strom, der aus erneuerbaren Energien kommt. Und dazu gehört dann nicht Nuklearenergie bei uns, weil wir auch da eine sehr klare Haltung haben, sondern das ist tatsächlich erneuerbare. Das ist Solar, Wasserkraft und Windkraft.
So, jetzt haben wir ja schon gehört, dass es eben viel Strom verbraucht. Gibt es denn da irgendwie auch Lösungen? Wird daran gearbeitet, wie man Strom auch bei KI oder bei diesen Supercomputern sparen könnte?
Also grundsätzlich sind diese Ingenieure, und das ist jetzt nicht nur in Luxemburg, sondern grundsätzlich sind die eigentlich daran interessiert, diese Computer so effizient wie möglich zu machen. Also wie viel Energie muss ich reinstecken, um so und so viel Leistung rauszuholen? Und ich glaube, da wird immer wieder dran rumgeschraubt, dass du eben weniger Energie brauchst, um den Rechner zu betreiben. Oder Alternative, du musst eben dann genug Energie haben, um das Ding betreiben zu können. Dann gibt's noch einen interessanten Aspekt, der mir untergekommen ist bei der Recherche. Ich habe mich unterhalten mit dem Wirtschaftsminister von Luxemburg, der heißt Lex Dellis, und der hat noch eine Idee mit reingebracht.
Deshalb ist die künstliche Intelligenz auf der einen Seite, wird sie sehr viel Energie nutzen. Auf der anderen Seite können wir aber unsere Netze auch effizienter nutzen. Zum Beispiel, dass wir verschiedene sehr hohe Verbraucher ausschließen können, dass wir also da mit der künstlichen Intelligenz unsere Netze effizienter nutzen können.
Also es klingt nicht schlecht, ne? Du nutzt die künstliche Intelligenz, um am Ende Strom zu sparen.
In der EU gibt es natürlich ja auch Reglementierungen, was KI angeht. Ist das denn für so Startups ein Hindernis oder sieht man auch eine Chance darin, damit man da nicht walten kann, wie man möchte?
Ja, das ist eine große, große Diskussion, die immer wieder aufkommt, wenn zum Beispiel die EU Regeln aufstellt. Und man hat tatsächlich mit dem sogenannten AI Act oder KI-Gesetz weltweit zum ersten Mal so Zäune aufgestellt, was man mit KI machen darf, wenn man sich an Kunden in der EU wendet. Und das ist so nach Risikogruppen aufgeteilt, also ganz, ganz gefährliche Sachen aus Sicht der EU, die sind dann komplett verboten, alle anderen werden eingeschränkt. Und je nachdem, wen du dann fragst, sagen manche, nee, das ist wirklich gut, dass wir unsere Leute hier vor Auswüchsen von künstlicher Intelligenz, dass wir die davor schützen. Es gibt aber auch genug Leute, die sagen, hey, wir sind doch in diesem Rennen bei der künstlichen Intelligenz sowieso schon hinten dran. Und jetzt machen wir es unseren Entwicklern und unseren Firmen hier noch schwerer, indem wir ihnen Hürden in den Weg legen. Seid doch mal da ein bisschen entspannter. Diese Diskussion ist noch nicht zu Ende geführt.
Danke, Christian, dass du uns den Supercomputer nochmal erklärt hast und den dir ja auch angeschaut hast für deine Recherche. Danke.
Gerne, Janina.
Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, der KI-Podcast. Wir merken ja selbst, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht rasend schnell. Und viele sprechen auch davon, dass sie dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht auch vielen Sorgen. Da geht es dann besonders um Job, Fake-Videos oder Urheberrecht. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, kann ich euch den KI-Podcast der ARD empfehlen. Euch halten da die Hosts vom KI-Podcast jede Woche zum Thema künstliche Intelligenz auf dem Laufenden. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr auch Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik, Anregung, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet hat Nils Neubert an dieser Folge. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagmittag, der 20. März.